Korrektur, Abwärtstrend oder einfach nur Gewinnmitnahmen? Die Frage kam verstärkt seit Freitag auf, denn da ging es auch in den Märkten deutlich zurück und zwar übergreifend. Wo wir stehen, wie es weitergehen könnte, das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge hier am 13. Oktober in der Marktwoche. Ich bin Wieland Ahl, begrüße Sie ganz herzlich weiterhin aus Thailand. Ich bin übers Wochenende mal nach Phuket geflogen, aber natürlich hält mich das nicht davon ab, die Marktwoche aufzuzeichnen. Rausgehen kann ich ja gleich noch. Und es ist eben genau das, was eben dieses Leben ausmacht. Ich bin etwas flexibler in all dem, mal eben irgendwo innerhalb von Thailand hinzufliegen, kostet jetzt nicht die Welt, aber es ist eben mal ein anderer Aspekt. Bangkok ist ja nicht mit dem Meer verbunden, da müsste man dann nach Pattaya fahren oder eben nach Phuket fliegen oder eine der anderen Inseln gehen, beziehungsweise fliegen. So, und das habe ich jetzt mal gemacht übers Wochenende und genieße dann hier einfach mal auch das Meer entsprechend, denn Pools sind es für mich jetzt nicht wirklich. Ist auch ein bisschen langweilig, es einfach nur im Pool zu legen. Man kriegt ja eh nur Sonnenbrand, ja, und kann nicht wirklich arbeiten. Dementsprechend habe ich das jetzt mal gewählt. So viel zu mir. Aber ich denke, es macht Sinn, wenn wir mal direkt in die Zahlen reingehen. Ja, von denen es offen gesagt keine gibt. Denn von Seiten der USA gab es da jetzt nicht wirklich was. Die Fed hat geliefert, aber auch nur das Sitzungsprotokoll, wo eigentlich noch positive Stimmen waren, nach dem Motto, naja gut, man kann sich schon noch vorstellen, dass Zinssenkungen kommen für dieses Jahr, aber die brauchen natürlich eine gewisse Datengrundlage und wenn wir auf die vergangenen Tage schauen, dann stellen wir fest, es gibt keine. Ja, es wurde nichts veröffentlicht, was wirklich hier außerhalb der Rohölagebestände irgendwie Bestand hätte und Einfluss hätte auf eine Fed-Zinsentscheidung. Das wissen wir aber in rund zwei Wochen, naja, ein bisschen mehr, aber rund zwei Wochen ist dann die nächste Fed-Sitzung mit der Erwartungshaltung, dass die Fed die Zinsen wieder senkt. Denn diese Erwartungshaltung ist nach wie vor da, aber die Frage ist, worauf. Und dementsprechend sind die Augen natürlich auf der kommenden Woche. Und Sie sehen schon, die Liste wird eigentlich immer länger, denn es wird immer alles weiter voran, ja, also einfach weitergeschoben. Jetzt hofft man dann eben, dass in der nächsten Woche Non-Farm-Payrolls kommen, die durchschnittlichen Stundenlöhne, dass man über die Arbeitslosenquote spricht. Das heißt, in dem Moment, wo dann eben einfach der Government Shutdown aufhört, wo man sagt, okay, wir haben uns geeinigt, alle können wieder zurückkommen, es geht wieder weiter, dann erwartet uns eine Datenflut. Und ob das dann jetzt so zielführend für die Märkte ist, das sei mal dahingestellt, weil all das wird ja erstmal analysiert, interpretiert, ins Verhältnis gesetzt werden. Ja, und auch das dauert eben entsprechend. Heißt also, wenn Sie mich fragen, ich bin skeptisch, ob die Fed jetzt wirklich zu einer Entscheidung kommen kann, wenn wir noch länger über den Shutdown nachdenken oder ob es nicht dann per se einfach besser angebracht ist zu sagen, nee Freunde, dieses machen wir mal gerade gar nichts. Wir müssen mal ein bisschen analysieren, in die Bücher schauen und dann hören und sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Das ist das, was aus meiner Sicht mittlerweile am realistischsten ist. Ob der Markt das dann auch schon so sieht, das wird sich zeigen. Fakt aber ist, der Dollar kommt momentan wieder ein Stück weit zurück, gewinnt etwas an Kraft, aber das würde ich momentan noch als leichte Korrektur sehen, dass man sich ein bisschen neu positioniert, aber eben noch nicht übergreifend. Aber das kann sich jederzeit ändern. Deshalb an der Stelle schon mal eine gewisse Vorsicht ist angebracht. Und das ist sicherlich auch der Punkt, warum die Märkte momentan zurückgehen. Das nimmt man lieber mal seine Gewinne mit, zumal wir ja auch an entscheidenden Punkten sind, in einigen Charts jedenfalls, in einigen Einzelwerten, wo man dann lieber mal sagt, na, an der Stelle nehme ich mal einfach die Karten vom Tisch und lasse nur noch ein bisschen drüber für das, was noch kommen mag. Ja, dann schauen wir mal auf das, was möglicherweise kommt oder eigentlich wirklich geplanterweise, nämlich für Deutschland. Wir haben die Verbraucherpreise 2,4% von 2,2 ist die Erwartungshaltung. Schauen wir mal, ob es so kommt. Wir werden uns mit den Konjunkturerwartungen am Dienstag dann direkt beschäftigen können und dann aus der Eurozone dann am Freitag auch nochmal die Verbraucherpreise, Inflationsrate mit 2,2, da die Erwartungen unverändert. All das, was aus den USA kommt, steht in den Sternen. Und dementsprechend können wir das direkt mal überspringen, denn am Ende, es wird immer mehr und Sie sehen es, Dienstag, da geht es nun mit der Rede los, aber am Mittwoch, wir haben die Verbraucherpreise, am Donnerstag, dann geht es richtig in die vollen Arbeitslosenhilfe, Herstellungsindex, Erzeugerpreis, nochmal Rohöllager und am Freitag dann Stundenlöhne, Non-Farm Payrolls, Arbeitslosenquote. Na, dann wünsche ich mal viel Spaß beim Analysieren. Also unter dem Aspekt, da kann einiges auf uns zukommen, aber es steht in den Sternen, ob da überhaupt was kommt und dementsprechend für uns Grund genug, direkt weiterzugehen, nämlich in die Charts. Wir starten wie immer im DAX Future, wir sind im Wochenchart, auch wie immer, und wir sehen genau das, was ich in der letzten Woche ja auch schon angedeutet habe, erfüllt sich momentan, nämlich dass wir hier zwar nochmal rausgebrochen sind. Schauen Sie mal, witzigerweise, es ist ja Zufall, offen gesagt, ja, dass ich hier wirklich genau das Hoch getroffen habe. Er ist einfach nur dahin gemalt, aber irgendwie, es ist so die Tendenz, man geht da ein bisschen hoch, hat da so ein Gefühl, geht ein bisschen aus den Bollinger-Bändern raus, um dann nach unten zu ziehen, und offensichtlich trifft das dann irgendwie einfach den Punkt, finde ich ganz witzig. Würde ich jetzt nicht sagen, sollte man unbedingt sein Limit immer darauf legen, wo ich hier dann entsprechend die Zeichnung umbiege. Aber im Endeffekt finde ich das mal bemerkenswert, so das mal, um mir selber auf die Schulter zu klopfen. Nichtsdestotrotz, in der vergangenen Woche, der Markt ist hochgegangen, wir haben ein neues Allzeithoch im DAX gesehen. Okay, soweit so gut, aber das wurde nicht gehalten. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir momentan eher das sehen, was wir hier als zweite Variante oder als erste, eine bevorzugte Variante gesehen oder angedeutet haben, dass es jetzt mal zunächst in den Bereich von rund 24.000 Punkten gehen könnte, was jetzt offen gesagt kaum der Rede wert ist. Ja, das sind kleinere Schwankungen, das sind ein, zwei Tage, die dann dementsprechend mal runtergehen. Von dort aus muss man die ganze Sache neu betrachten. Was dann aber entscheidend ist, ist, was danach passiert. Also dieser Bereich um 24.000 Punkte ist aus meiner Sicht der Dreh- und Angelpunkt. Geht es danach hoch, ist die Frage, reicht die Kraft, kommen die Käufer zurück, um den Durchbruch zu schaffen, und zwar nachhaltig, oder versagen sie und der Markt nimmt einfach nur den Anstieg, den der zu erwarten ist, am Unterstützungsbereich, am mittleren Bollinger Band, in der Mitte der Range. Die nehmen einfach den Anstieg, den Pullback als Mittel oder als Anlass, entsprechend weiteren Bestände abzukaufen. Das könnte den DAX weiter runterführen bis in den Bereich von rund 23.500 Punkten. Danach muss man wiederum schauen, wo wir stehen. Es könnte dann tatsächlich sein, dass der Markt erstmal deutlich abgibt, 23.000 Punkte, vielleicht sogar noch darunter, wenn eben einfach die Ausgewinnmitnahmen auch deutliche Verkäufe werden. Wir hatten das Ganze ja auch im Tageschart damals hergeleitet, soweit ich mich erinnere, einigermaßen jedenfalls. So, und da sehen wir eben, ja, hier ging es hoch, das war die Idee. Hier für den Donnerstag sehen wir einen schönen Spinning Top, ein Kreisel oder ein Doji oder eine Mischung da draus. In der Summe sehen wir einen Evening Star mit einem Fehlausbruch nach oben. Neues Allzeithoch, deutliche Verkaufskerze mit Bearish Engulfing am Freitag. Heißt also, ich würde mir jetzt keine Illusionen machen. Ich sehe die 24.000 definitiv erstmal als Ziel. Und wie gesagt, das ist jetzt kein großer Beinbruch. Das sind irgendwie jetzt 400 Punkte. Die sind mal schnell gemacht, wenn wir mal hier so raufschauen. Ja, der DAX hat ungefähr 500 Punkte hat er knapp gemacht. Also das ist schnell gemacht, das ist schnell erreicht. Das kann ein Tag sein, das können zwei Tage sein. Wie gesagt, wichtig ist eben einfach, dass wir hier schauen, was bei 24.000 Punkten passiert. Das mittlere Bollinger Band wartet. Und wie gesagt, wir haben hier so ein paar Hoch- und Tiefpunkte. Wir haben gleichzeitig die Mitte der Range. Da wird im Endeffekt dann entschieden, wie es weitergeht. Aus meiner Sicht, die Chance ist da, dass wir auf 23.500 laufen. Da sind wir weiterhin in der Range, und so weit ist da ja letzten Endes auch ein grundsätzliches passiert. Da sind wir im Endeffekt seit Ende Mai sowieso drin, mal mehr oder weniger sauber, und dementsprechend wäre das einfach nur die Fortführung dessen, was wir schon seit Monaten sehen, eine gewisse Unsicherheit im Markt ohne große Abverkäufe. Das ist der entscheidende Punkt. Sobald die einsetzen, dann wird es kritisch. Und dann müssen wir natürlich die ganze Geschichte neu anschauen. Dann gehen wir mal in die Schweiz. Und auch hier ist die positive Idee, die ich ja hatte, gerade in der Schweiz, nicht aufgegangen. Denn das, wo wir sagten, oder wie gesagt, der Mensch, die vergangene Woche, also diese große Kerze, die wirklich von einem Unterstützungspunkt bis zum Widerstandspunkt gelaufen ist, mit so viel Momentum, unterstützt eben von dem höheren Tief, das wir haben. Und dann passiert nichts. Das ist schwierig, offen gesagt. Das ist sehr, sehr schwierig. Das zeugt davon, dass die Käufer hier nicht mutig genug sind, um eben wirklich die nächste Stufe zu zünden, sondern dass eben einfach der Widerstandsbereich, den wir hier jetzt haben, mehr als kräftig ist. Wir sehen es, hier lagen die Limits offensichtlich. Da wurde dann wieder verkauft. Nicht massiv, aber es reicht für einen, tja, was ist denn das, ein Gravestone Doji, ein Shooting Star, eher so eine Art Gravestone Doji, ja, der ja die Träume der Käufer beerdigt. Und das sehen wir hier. Ja, und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Und da erzähle ich Ihnen jetzt kein Geheimnis, wenn ich jetzt eher davon ausgehe, dass der Markt wieder ein Stück weit zurückläuft. Ob es jetzt tatsächlich wieder bis auf die rund 12.000 Punkte geht, das entscheidet der Markt. Aber wenn wir uns mal die nächsten Hochpunkte anschauen, die nächsten Unterstützungspunkte hier an der Stelle, dann reden wir über 12.200. Da kann es mal so ein bisschen dippen oder ein bisschen zurücklaufen, um dann nochmal entsprechend auf die rund 12.000 Punkte zu kommen. Und offen gesagt wäre das nach wie vor ein gewisses Zeichen von Stärke für den SMI, aus dem einfachen Grund, weil wir sehen ja die Range, und das ist ja ähnlich wie beim DAX ja auch, ja, die Range, die läuft ja im Endeffekt von 12.500 bis ungefähr 11.500 Punkte, mehr oder weniger. Und wenn wir uns dann so halbwegs in der Mitte treffen, dann wäre das schon ein Erfolg, dann hätten wir nämlich den unteren Teil ausgespart. Ob es so kommt, wir werden es sehen, aber aus meiner Sicht ist das momentan einfach der realistischere Punkt. Sollte das jetzt wieder erwarten, dass ich weiter nach oben gehen, dann ist die nächste Widerstandszone bei rund 12.800, 900 Punkten zu finden, gebildet aus einem der letzten Hochpunkte hier vom Dezember 2021. Und auch dann muss man mal schauen, ob dieser Ausbruch wirklich gelingt oder ob wir wieder zurücklaufen. Dann gehen wir in den Nikkei. Ja, und hier kommen wir so ein bisschen in die Richtung, die ich auch schon skizziert hatte. Ja, ich hatte schon hier dem Nikkei testiert, dass er durchaus nochmal den Versuch starten könnte, nach oben zu laufen. Ja, so ein bisschen ist das ja auch gekommen, aber nicht ganz so stark, wie ich das hier so vermutet hatte. Was ich aber vermutet habe, ist, dass der Nikkei hier sich sukzessive so langsam nach unten bewegt. Ja, auch sukzessive und langsam wurde dann doch relativ zügig und deutlich. Wir reden jetzt über kein Bearish Engulfing, denn wir sind mit Kurslücke nach unten gegangen. Das hätte dann hier irgendwo stattfinden müssen. Aber sei es drum, die Botschaft ist ja trotzdem deutlich. Ja. Wir sehen, dass der Markt deutlich zurückgekippt ist. Und im Endeffekt, wenn wir uns mal die ganzen Kerzen hier anschauen, wir sehen ja schon in der vorvergangenen Woche, dass es gewisse Schwächetendenzen gab hier mit der oberen Lunte, mit dem Docht. Und dann ja, kam im Endeffekt die Entwicklung, wie wir sie sehen. Und die Idee ist jetzt im Endeffekt, dass wir zumindest mal die rund 43.700, 800 Punkte sehen könnten. Dann sind wir so im Bereich des mittleren Bollinger Bandes, je nach Geschwindigkeit, und haben so den ersten Unterstützungspunkt erreicht. 42.500 Punkte kommen dann ins Spiel. Und da stellt sich die Frage, inwieweit das dann reicht. Momentan ist der Nikkei noch sehr stark, das muss man ganz klar sagen. Gerade auch im Vergleich dazu, dass der US-Dollar ja doch relativ schwach ist, ja, im Vergleich zur Historie, heißt also auch, dass die Importabhängigkeit oder Exportabhängigkeit vielmehr für Japan jetzt nicht unbedingt von dem Dollar abhängt, sondern dass dann offensichtlich noch andere Komponenten reinkommen. Und ja, dementsprechend diese Dollarschwäche auch nicht diesen großen Einfluss hat. Die Frage ist eben einfach, ob hier diese Rallye nicht grundsätzlich mal verdient hat, zu korrigiert zu werden. Und Sie sehen, selbst wenn wir hier bei 41.600, 500 Punkten ankommen, hätten wir eine ungefähre ein Drittel, also vielleicht die 38,2, die beliebten, erreicht an Korrektur. Hier wären ungefähr die 50%, ja, so bei rund 38.700, 600 und so weiter. Also das wäre eine sehr, sehr, sehr gesunde Korrektur und würde nach wie vor davon zeugen, dass der Nikkei stark ist. Das wäre sogar bullisch. 50%, da muss man dann schauen, das wäre dann halt der Bereich hier ungefähr bei eben die 38.100, 200, 300. In der Größenordnung kann es dann sein, beziehungsweise dann könnte es noch tiefer gehen und hier hätten wir dann fast schon die zwei Drittel bei rund 34.000 Punkten. Also ganz mal grob gesagt, ich zeige jetzt nicht die Fibonacci-Retracements ein, sondern ich orientiere mich mal so ein Drittel, 50%, zwei Drittel. Das muss ja nicht punktgenau dann sein, aber dass man so eine Idee hat, wo der Markt dann hinlaufen könnte und sich daran orientiert. Also wer sich mit dem Nikkei beschäftigt, aus meiner Sicht momentan eine gewisse defensive Haltung ist angebracht um dann eben zu beobachten, was passiert bei rund 41.500 Punkten, sagen wir so. Damit gehen wir in den S&P 500. Ja, und hier haben wir im Endeffekt den Übeltäter, der die Märkte momentan so ein Stück weit nach unten zieht. Beziehungsweise der genau genommene Übeltäter ist hier die Nasdaq. Aber nichtsdestotrotz, in der Summe, der S&P 500 hat hier die ganze Geschichte. Und ich hab's und ich sag's ja nochmal, ich hatte ja die Glockenkurve hier nicht ohne Grund eingezeichnet. Die Idee war, dass es noch nach oben gehen könnte, ausbricht, hier in dem Sinne von, die Wahrscheinlichkeit, dass man da ist, wird immer geringer, ja, und dann nach unten kippt. Jetzt sind wir direkt nach unten gekippt und damit haben wir im Endeffekt das Szenario erfüllt, aber irgendwie auch nicht erfüllt. Und wir sehen aber auch, dass hier schon die Käufer wieder so ein bisschen zurückkommen, Schnäppchen gemacht werden, 6.500 Punkte können durch nochmal erreicht werden. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit der S&P 500 Stärke hat. Das schlimmste Szenario, das wir hier haben könnten, wäre tatsächlich, dass wir so einen Doppeltop bekommen. Ja, das wäre so ein Szenario, das überhaupt nicht wünschenswert wäre, denn das ist eine Wendeformation, die den S&P 500 gerne und durchaus auf rund 6.300 Punkte, aber wenn wir es komplettieren, im Endeffekt auf rund 6.200 Punkte bringen könnte, nämlich das Niveau des letzten Ausbruchs. Und damit wäre im Endeffekt alles vorbei oder wieder ausgelöscht, was seit Ende Juni hier erarbeitet wurde. Und das ist eben die Situation, wenn man so wenig Korrekturen hat, dann kann das eben schnell gehen im Wochenchart. Wenn wir auf den Tageschart schauen, dann allerdings sehen wir ja schon, dass wir diese Abfolge von höheren Hochs und höheren Tiefs ja haben. Diese Schwünge, die sind halt bloß nicht groß. Ja, deshalb die Idee, hier diese ausgeprägte, auf Tagesbasis ausgeprägte Widerstandsbereich, der könnte ich jetzt erstmal halten bei rund 6.500 Punkten. Aber eben, es ist die Frage, wie geht der Markt dann mit dem weiteren Anstieg um? Nutzt der Markt das, um auszusteigen? Und hier sehen wir, dass wir auf Tagesbasis dann sogar die Möglichkeit hätten, eine Schulterkopf-Schulterformation auszubilden, ja, was wiederum nicht wirklich gut für den Index wäre, sondern auch eine deutliche Korrektur nach sich ziehen könnte. Und wir sehen eben auch, dass wir hier in dem Bereich von rund 6.200, sagen wir 300 Punkten eben auch eine etwas ausgeprägtere Unterstützungszone haben. Und dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was, nämlich hier bei rund 6.350, 70 Punkte. Ja, also dort könnte es dann auch so über den Tag herum entsprechende Korrekturen geben mit den Abstufungen. Ich glaube, wenn man auf den Tageschart schaut, dann ist dieses Szenario auch durchaus nachvollziehbar. Ja, das muss man dann eben einfach sehen. Dreh- und Angelpunkt hier ist A, 6.500, da wo wir jetzt aktuell sind, und B, der gesamte Bereich, was passiert, wenn der Markt wieder anzieht, wird dann im Bereich, sagen wir mal, von rund 6.700, 750, 800 Punkten wird dann wieder abverkauft. Das wäre sehr, sehr negativ, weil wir dann sehen, dass die Käufer mutlos geworden sind. Ja, darauf geht es jetzt zu achten. Dann gehen wir in die Nasdaq. Ja, und hier sehen wir, es gab ein neues Allzeithoch. Mal wieder seit Wochen 1, 2, 3, die vierte Woche dann ein neues Allzeithoch. Nur dieses Mal konnte es nicht gehalten werden. Ja, wir sehen den Fehlausbruch. Wir sind am oberen Bollinger Band gescheitert und im Endeffekt ist das auch eingetreten, was ich gesagt habe, dass es jetzt nämlich nach unten geht, passt dann also. Und im Endeffekt können wir hier eben auch die Zeilen rausnehmen und anpassen. Also Grundidee, rund 24.000 Punkte, nahezu erfüllt und die gleiche Situation, was passiert dann hier oben? Ja, was, wenn es für den Nasdaq gut läuft, dann sehen wir hier sowas wie eine Seitwärtsbewegung, wenn es schlecht läuft, dann brechen wir nach unten durch und dann kommt schon gleich der gesamte Bereich um rund 22.700, 500 Punkte zum Tragen. Und damit sehen wir auch hier das deutliche Potenzial für eine Korrektur. Aber, und jetzt nehme ich einfach mal die Fibonaccis, da haben wir sie. Ja, so. Jetzt sehen wir mal die Fibonaccis und wir sehen, wir hätten dann ungefähr ja, so eine 30% Korrektur. Ja, nicht ganz die 38,2, das wäre noch ein bisschen tiefer, nur rund 30%. Hier haben wir ungefähr, da haben wir die 50, da haben wir die 61,8, also die zwei Drittel. Und dann geht es dann hier dementsprechend auf Null. Also das ist die Situation. Und hier ist die Frage, reichen diese 30%? Momentan würde ich sagen, wer einsteigen will, wird sich freuen über diese 30% Korrektur. Wer sagt, hey, Moment mal, meine Gewinne sind Gefahr, ich nehme lieber meine Gewinne mit, der wird die 30% nutzen, um zu sagen, das ist mein Last Resort und ich gebe alles auf. Das heißt, das wäre aus meiner Sicht hier der Dreh- und Angelpunkt an der Stelle, an dem sich entscheidet, ob die Nasdaq nach oben läuft und dann nach unten korrigiert, nächster Dreh- und Angelpunkt, oder ob es von dort aus losgeht. Also hier der gesamte Bereich um 22.500 Punkte muss halten, ja, sofern er überhaupt angelaufen wird, dann entscheidet es sich im weiteren Verlauf, nämlich hier bei rund 24.000 Punkten, ob wir in eine Abwärtstrendbewegung übergehen oder ob die Nasdaq sich dann halt erholt und diese 30% Korrektur genutzt werden, um deutlich aufzustocken. Momentan gehe ich davon aus, dass tatsächlich die Marktteilnehmer noch aufstocken, noch bereit sind, hier sich zu investieren und das Risiko zu gehen. Wird sich zeigen, wie sich das Ganze dann gestaltet, ja, wenn die Unsicherheit im Markt bleibt und vielleicht die ersten Unternehmenszahlen nicht mehr so positiv sind, wie sie mal waren oder wie sie erwartet wurden. Damit gehen wir zum letzten Index in den Dow Jones und der ist deutlich gefallen. Schauen wir mal, auch wenn es hier kein Allzeithoch mehr gab wie der Nasdaq, aber wir sehen ein knappes Bearish Engulfing und wir vergleichen mal die rote Kerze mit den ganzen grünen Kerzen, Vorgängerkerzen. Ja, da merken wir schon, ja, gerade hier, die ist ja fast gleich so groß wie die vom 28. Juli von der Woche. Wir sehen, wenn es nach unten geht, dann ist die Überraschung groß und der Schock heftig. Und auch hier war die Idee, dass es, selbst wenn es nochmal nach oben geht, eigentlich tendenziell korrigiert. Und ich hatte ja deutlich gewarnt vor übermäßigem Engagement jetzt an der Stelle und auf dem Niveau. Und offensichtlich habe ich hier recht behalten. Ich gehe auch hier nochmal davon aus, dass wir nach einem kurzen Dip nach oben sehen, nochmal einen kurzen Schub, dann entscheidet sich, nehmen die Marktteilnehmer das als Gelegenheit abzuverkaufen, heißt also sich weiter mit Gewinnmitnahmen zu beschäftigen, Bestände aufzulösen, ja, sich so ein bisschen an die Seitenlinie zu begeben, um dann nachher günstiger einzukaufen, denn das ist nach wie vor die Situation. Man erwartet ja nach wie vor, so ist ja nicht eine Zinssenkung, aber vielleicht will man dann etwas günstiger einkaufen und nimmt lieber erstmal seine Gewinne mit. Danach sieht es momentan aus. Und das wäre dann eben auch passend im Endeffekt zum saisonalen Effekt, dass wir im Oktober sowieso immer etwas, sagen wir mal, stürmische Zeiten haben. Ja, da kann mal schnell der Wind von vorne kommen und das ist das, was wir hier dementsprechend sehen. Wenn der Dow Jones weiter fällt, für mich die wichtige Marke momentan so um die 44.000 Punkte, ob das jetzt 300, 400, 500 Punkte weniger sind, das wird sich zeigen. Ja, dann ist so der Unterstützungsbereich auch gefunden. Dann könnte je nach Geschwindigkeit das untere Bollinger Band so langsam in greifbare Nähe kommen und dann könnte sich hier an der Stelle wieder der Markt nach oben bewegen, womit hier eben wiederum die entscheidende Frage ist, was passiert dann nach einem Pullback bei rund 45.000 Punkten? Nehmen die Marktteilnehmer dann die Gewinne weiterhin mit, weil man es verpasst hat, rechtzeitig auszusteigen? Oder bricht man durch, wenn man sagt, okay, ist immer noch relativ günstig und jetzt bitte all in. Ja, das ist die Frage, die wir dann dementsprechend beantworten müssen. Ja, es war jetzt nicht die Aufforderung, all in zu gehen. Aber das ist natürlich etwas, was die Marktteilnehmer dann schnell mal so fühlen könnten, wenn man denkt, man müsste schnell noch dabei sein. Damit gehen wir zu den Einzelaktien und ich habe Ihnen mal Beiersdorf mitgebracht. Die habe ich ja nicht wirklich oft dabei. Aber ich habe einfach hier, wenn man davon ausgeht, dass der Markt noch mal weiter fällt, auch der DAX zurückkommt, dann fällt Beiersdorf natürlich auf. Und fällt ist eben genau der Begriff der Minute. Ja, Beiersdorf ist aus der ehemaligen Flagge rausgefallen, und zwar nach unten. Eigentlich ein bullisches Szenario, wenn man sich überlegt, Beiersdorf ist ja hier dann noch im Aufwärtstrend gewesen, dann relativ starke, ausgedehnte Korrekturen gelegt, aber nach wie vor als Flagge, die zumindest das Potenzial mal gehabt hätte, nach oben auszubrechen, aber den anderen Weg gewählt hat und sich jetzt in den ganzen Bereich bewegt von rund 80 Euro. So, warum zeige ich Ihnen diese Aktie? Weil dieses Szenario der ignorierten Kerze hier eintreten kann. Ja, wir haben hier einen starken Abverkauf, dann gab es hier diese zögerliche grüne Kerze, Bullish Engulfing, wenn man das großzügig interpretiert. der versucht, sich zu stabilisieren, der aber sofort dann ins Leere gelaufen ist. Und damit ist die Möglichkeit tatsächlich da, dass Beiersdorf jetzt ausgehend von der allgemeinen Marktschwäche nochmal weiter runterläuft. Und dann reden wir eben über die 80 Euro relativ zügig. Ja, ich glaube, kann man sich auch hier durchaus plausibel selber herleiten, wo die 80 Euro herkommen. Ja, da kommen wir nämlich genau an diesen Punkt dran. Ja, wir haben ja viele Tiefpunkte, die immer wieder mal geprüft wurden, getestet wurden. Sie sehen aber auch, es ist ein Bereich. Ja. Das kann auch dann durchaus mal bis 75, 76 gehen. Aber sagen wir mal 80 Euro, das wäre so eine Idee. Das Problem hierbei ist, dass wir damit eigentlich die gesamte Aufwärtsbewegung seit, wann waren wir zuletzt da, 2015 ausgelöscht hätten. Das ist das Problem. Es ist natürlich die Frage, was macht denn dann so ein Langfristinvestor eigentlich? Wie schaut der sich die gesamte Geschichte an? Und dann sehen wir uns nämlich hier auf dem Monatschart an, dass Beiersdorf, sobald diese Marke gefallen ist, im Endeffekt als nächsten Unterstützungsbereich irgendwas mit 70 Euro hat. Und dann reden wir sehr schnell irgendwas mit 60, 63, 64, 65, 60, wenn nicht sogar den Bereich um 55. Also das sind so die Szenarien, die man sich jetzt mit Beiersdorf so langsam mal anschauen kann. Und da ist im Endeffekt dieser kleine 10-Euro-Rutsch, der jetzt nicht wirklich der Trade des Jahres wäre, eher noch der Punkt, wo man sagt, okay, ich gehe da schon mal rein und positioniere mich auf den längeren Durchmarsch. Denn sollte das hier nicht halten, dann sehen wir eine solche Kaskade an Stops. Und dann hätten wir das Niveau erreicht, das irgendwann mal 2012 als hoch da war. So, jetzt schauen wir auf den Preis. Beiersdorf ist von im Hoch irgendwas mit 100, knapp 150 Euro, also 147, glaube ich. Und dann schauen wir mal, 147, 80, sagen wir 150, muss ja nicht punktgenau sein. Von 150 Euro auf ja, das, was als nächstes kommt, 80 Euro gefallen. Ganz großzügig und ganz grob gesagt hat sich die Aktie dann seit Mai 2024 innerhalb eines Jahres und ein paar Monaten halbiert. Das ist schon dramatisch, das ist ein Schlag ins Kontor. Und dementsprechend gilt die Marke um 80 Euro hier wirklich aus meiner Sicht als Dreh- und Angelpunkt. Auf der anderen Seite kann Beiersdorf von der Stelle aus durchaus auch als Schnapper angesehen werden, um dann von dort aus nach oben zu laufen, mit der Idee auf knapp 100 Euro zu gehen. Heißt also, hier entscheidet sich einiges und dann gilt es zu beobachten, was passiert dann hier im weiteren Verlauf. Ja, das wäre so die Idee. Also wenn man sich für Beiersdorf interessiert, kommt es so langsam in einen Bereich rein, wo es interessant wird, mal hinzuschauen. Und auch hier sehen wir schön, was es bedeutet, eine Schulterkorb-Schulterformation auszulösen. Ja, was das dann für einen Impact haben kann. Hier haben wir die Nackenlinie, die durchbrochen wurde. Und das wäre hier im Endeffekt mal ganz grob eingezeichnet, das Kursziel. Bitteschön. Ja, so kann man sich das dann auch herleiten. Muss man auf den Monatschart schauen. Und dann hätte man hier dann sagen können, okay, dann folge ich mal dem Signal. Und dann hätte man hier das Kursziel auch aktuell abgearbeitet. Also das ist so die Idee, ja, auch mal zum Thema technische Analyse in der Praxis angewandt. Ja, so kann das Ganze dann aussehen. Dann habe ich noch was anderes mitgebracht, nämlich Logitech. Es ist kein Geheimnis, ich spiele gerade mit einer Logitech-Maus hier rum, wie wahrscheinlich die meisten von uns. Also durchaus ein ernstzunehmender Player, der aber irgendwie nicht wirklich in die Gänge kommt. Das muss man fairerweise auch sagen. Ich hatte ja irgendwann mal hier diese Widerstandslinie eingezeichnet, so immer im letzten Jahr. Die können wir jetzt mal ein bisschen weiter nach oben legen. Ja, die steht dann jetzt hier im Bereich von rund 92, sagen wir rund 93 Franken. Da, so in dem Bereich, 91 bis 93 Franken, da steht jetzt diese Widerstandslinie und Logitech ist da gerade abgeprallt. Einmal, zweimal, mit Fehlausbruch dreimal. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Kann man sich so eine zweite Linie dann in den Chart legen. Und dann haben wir so den gesamten Bereich um die 68 Franken. Ja, das ist jetzt das Szenario, das wir sehen, auch das man sich mal näher anschauen könnte, wo man dann einfach über das mittlere Bollinger Band, über den ein oder anderen etablierten Tiefpunkt, dann in den gesamten Bereich von rund sagen wir, ab 70 Franken mit ein bisschen Spiel nach unten, das ist dann möglich. Das wäre so ein Szenario, das jetzt auf Logitech zukommen könnte. Dementsprechend, wer sich hier für Logitech interessiert, kann sich das Szenario auch mal weiter beobachten. Ob man jetzt sagt, oh, ich gehe jetzt short oder ich warte da drauf und guck mir an, was hier jetzt letzten Endes im Bereich von rund 70 Franken passiert. Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber das sind so die Marken, auf die es jetzt letzten Endes ankommt. Und zu guter Letzt, wir gehen zu Apple und Apple glänzt jetzt leider auch nicht. Die Idee, die ich beim letzten Mal hatte, dass Apple jetzt tatsächlich schaffen könnte, durchzubrechen, idealerweise dann auch im Rahmen einer positiven Nasdaq logischerweise, dann einfach nochmal den Ausbruchspunkt testet, um dann weiter nach oben durchzustarten, kurz um der Dreh- und Angelpunkt, nichts da. Schönes Doppeltop, Bearish Engulfing, fette rote Kerze, anders kann man es nicht sagen, die Apple jetzt potenziell direkt auf $230 drücken könnte, mit dem entsprechenden Bounce, auf rund $225, $220, und da muss man von dort aus sich die ganze Geschichte mal ansehen. Wäre das gesund? Ja, ich denke schon, dass es gesund wäre. Das Interessante ist, dass wir dann auch in der Mitte dieser gesamten Bewegung wären, ja, die hier so zwischen diesen beiden Markierungen, das wäre hier so ungefähr die Mitte, das wäre dann an der Stelle durchaus ein Bereich, wo Apple tatsächlich dann durchstarten könnte, um den nachhaltigen Ausbruch zu schaffen. Denn hier, fairerweise, ist ja doch schon einige Energie aufgewendet worden. Die Korrektur war nicht wirklich da, die kommt offensichtlich jetzt. Und die Frage ist eben einfach, kommt die Korrektur aus diesem Bereich der Mitte dieser Range oder aus dem oberen Bereich, sagen wir dem oberen Drittel? Ja, das ist die Frage. Und dementsprechend, das kann nur der Markt beantworten, beide Szenarien sind jetzt interessant. Sollte das hier nicht halten, bei rund $225, dann ist das Potenzial nochmal da, tiefer zu gehen. Nur soweit ist es eben noch nicht. Dementsprechend werden wir es natürlich auch weiter beobachten. Ja, damit haben wir es auch schon für die Marktwoche. Und ich hoffe, Sie konnten sich ein paar Dinge mitnehmen. Wie gesagt, der Markt ist momentan eher mit Gewinnmitnahmen beschäftigt. Ich bin jetzt nicht super skeptisch. Ich gehe davon aus, dass wir momentan einfach nur korrigieren, was durchaus gesund ist. Und es zeigt sich oder wird sich zeigen, inwieweit die Käufer bereit sind, zu niedrigeren Preisen nachzulegen oder wieder einzusteigen oder ob sie sich vom Markt fernhalten. Sollten die Käufer sich vom Markt fernhalten, dann werden sie schon ihre Gründe haben, was für uns eher nochmal ein Vorsichtszeichen wäre. Unter dem Aspekt, in dem Sinne, Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Donnerstag dann mit Fast & Forex. Bis dahin, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee, einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen, ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger bzw. eine Privatanlegerin sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen eine lizenzierte Beratungsperson konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulieren oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen von der Beratungsperson und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie zukünftiger Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeitende und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank AG, reguliert durch die FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, reguliert durch die SISEC, Swissquote Bank Europe SA, reguliert durch die CSSF, Swissquote Limited, reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services Limited, reguliert durch die MFSA, Swissquote MAR Limited, reguliert durch die DFSA, Swissquote PTE, reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited, lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa Limited, überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Obligationen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SwissQuote spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anlegende ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Kryptovermögenswerten.